Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Europawahl Spezial.
Am 9. Juni ist Europawahl und in diesem Rahmen plant die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft in den kommenden Wochen mehrere Veranstaltungen und eine virtuelle Wahlkampfarena. Und hier bei Zukunft Made in Bavaria gibt es ein komplettes Europawahl-Special. Denn die VBW bezieht ganz klar Stellung. Das Motto: Europa wählen. Für eine Europäische Union als einzigartiges Friedens-, Werte- und Wohlstandsprojekt und gegen radikale Europagegner von rechts außen. Ja, die Europäische Union ist nicht perfekt. Sie hat aber viele Vorzüge, die uns im Alltag oft gar nicht bewusst sind, wie Frieden, Wegfall von Grenzen, vereinfachtes Wirtschaften, Klimaschutz, Stabilität, Wohlstand und Demokratie. Und wir möchten uns in dieser Folge der Demokratie widmen, denn diese ist laut einer aktuellen Studie derzeit weltweit auf dem Rückzug. Der Grund: immer mehr gewaltsame Konflikte auf der Welt, so die Economist Intelligence Unit des britischen Economist Verlags. Sie bringt jährlich einen Index zur Messung der Demokratie heraus und beachtet werden dabei 5 Kategorien, bewertet von 1 bis 10. Wahlverfahren und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Beteiligung, politische Kultur und bürgerliche Freiheiten. Kurze Quizfrage: Wie viele Menschen leben weltweit in einer Form der Demokratie? So, und jetzt die Antwort. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich 45,4%. Allerdings befinden sich davon nur 7,8% in einer vollständigen Demokratie und deutlich mehr als ein Drittel, nämlich 39,4%, unter autoritärer Herrschaft. Ganz vorne im Ranking liegen, wie auch schon in den Vorjahren, Norwegen, Neuseeland und Island. Deutschland ist immerhin um 2 Plätze auf Rang 12 von 167 Ländern vorgerückt. Was laut der Studie daran liegt, dass sich andere Länder verschlechtert haben. Die niedrigsten Demokratiewerte sind in Nordkorea, Myanmar und Afghanistan vorzufinden. Im Vergleich zu anderen Weltregionen hat sich zwar der Durchschnittswert für Westeuropa leicht verbessert, allerdings hat sich laut der Studie die politische Landschaft sowohl in den USA als auch in Europa weiter polarisiert. Das Vertrauen in etablierte politische Parteien sinke, so die Studie. Aber woran liegt das? Was passiert hier gerade mit unserer Demokratie? Darüber spreche ich jetzt mit der Direktorin der Akademie für politische Bildung, Frau Professor Ursula Münch. Schön, dass Sie da sind. Wir beginnen gleich mal mit einer einfach klingenden Frage, die es aber in sich hat. Frau Münch, es gibt ja keine eindeutige Definition von Demokratie. Wie würden Sie denn Demokratie beschreiben?
Ich spreche jetzt nicht allgemein von Demokratie, sondern ich spreche von einer liberalen Demokratie. Warum diese Zuspitzung oder diese Präzisierung mit liberaler Demokratie? Ist eine rechtsstaatliche Demokratie gemeint? Da gehört dann eben mit dazu, es geht nicht nur um das Mehrheitsprinzip. Ganz viele Leute verkürzen Demokratie auf Mehrheitsprinzip, sondern bei einer rechtsstaatlichen Demokratie geht es darum, dass wir zum Beispiel auch einen starken Minderheitenschutz haben, dass Menschenrechte, Grundrechte gewährleistet haben. Dazu gehört, dass Machtwechsel, Regierungswechsel akzeptiert werden, auch von der unterlegenen Mehrheit. Und zu einer freiheitlichen Demokratie gehört eben ganz stark auch dazu, das ist vor allem ein Merkmal der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der Geschichte Deutschlands, dass wir eine starke Gewaltenteilung haben, die dann einerseits machtbeschränkend wirkt und aber eben gerade auch, aber nicht nur, auch Minderheiten zugutekommt. Das also das Verständnis von einer liberalen Demokratie, die eben bei weitem mehr ist als nur ein Mehrheitsprinzip.
Welche Herausforderungen sehen Sie derzeit für die Demokratie?
Herausforderungen gibt es ganz viele, gerade natürlich in Zeiten der Krise, wie in diesen Zeiten, können wir nachher ja noch ein bisschen präzisieren. Aber auch außerhalb von Krisenzeiten ist eine Demokratie immer herausgefordert, weil sie natürlich gewisse Verfahren ja auch vorschreibt und regelt. Also zu einer rechtsstaatlichen Demokratie gehört eben dazu, wie gesagt, die Gewaltenteilung. Und bei Gewaltenteilung sind dann natürlich immer verschiedene ja, Institutionen, die zu beteiligen sind. Und diese verschiedenen Institutionen haben zum Beispiel auch so eine Veto-Position. Das macht vieles langsamer, aber diese größere Langsamkeit, diese Veto-Position sind tatsächlich gewünscht, unter anderem dazu, um diese Machtkonzentration zu verhindern. Aber das ist natürlich deshalb eine Herausforderung, weil viele Leute ein politisches System vor allem danach bewerten, ja, geht es schnell und kommt man schnell zu Ergebnissen? Kann man durchregieren? Ja, und durchregieren und rechtsstaatliche Demokratie, das passt eben nicht so ganz zusammen. Und eine besondere Herausforderung, wie gesagt, sind die verschiedenen Krisen, weil die im Grunde gerade im Zeitalter von digitaler Kommunikation im Grunde dann auch Tür und Tor denjenigen öffnen, die versuchen, ja, diese offene Meinungsbildung, die eben zu unserer Demokratie mit dazugehört, in ihrem Sinne zu beeinflussen und zu manipulieren. Und das ist eine Gefahr.
Das heißt, die Wählerinnen und Wähler wenden sich dann eben eher Parteien zu, die vermeintlich, in Anführungszeichen, einfache Lösungen präsentieren, oder?
Ja, wir haben, zurzeit können wir feststellen, dass es diese Patentlösungen, diese vermeintlichen gibt, weil wir eben jetzt merken, diese Patentlösungen werden natürlich auch nachgefragt, weil wir eben jetzt auch merken, dass die Ressourcen beschränkt sind. Die Ressourcen des Bundes, die Ressourcen der Länder und noch am stärksten vielleicht sogar die Ressourcen der Kommunen. Die Leute merken, hoppla, der Staat kann sich nicht alles leisten. Das war natürlich immer schon so, aber jetzt leben wir in Zeiten, wo diese Begehrlichkeit und dieser Wunsch nach staatlicher Unterstützung sehr groß ist, wo wir gleichzeitig die Notwendigkeit haben, zum Beispiel die Ukraine zu unterstützen mit Geld, mit Waffenlieferungen. Wir haben eine extreme Krise durch den Klimawandel, auch wenn viele meinen, das könnte man jetzt einfach verdrängen. Das alles kostet sehr viel Zeit und dann kommen Parteien, Organisationen, Gruppierungen und sagen, na ja, wir hätten doch genügend Geld, wenn wir zum Beispiel mit Putin, wenn wir dafür eintreten, Frieden zu schließen, wenn wir auf die Sanktionen verzichten würden, wenn wir wieder billige Energie aus Russland beziehen würden, dann wäre doch wieder für vieles Geld da. Oder wenn wir die Flüchtlinge einfach nach Hause schicken und sie nicht teuer unterbringen und ihnen Karten für Sozialleistungen austeilen müssten. Das geht alles so einfach nicht. Und abgesehen davon sind diese Lösungen vermutlich, zumindest diese sogenannte Friedensschlusslösung mit Putin, vermutlich was höchst Fatales. Aber jetzt haben wir erstmals in der Bundesrepublik in den Parlamenten vertreten, das, was ich als eine unseriöse Opposition bezeichne. Die ist nicht konstruktiv, sondern diese Oppositionskraft, sprich die AfD, ist destruktiv. Die profitiert von den Krisen und versucht, dieses Krisengerede zu befeuern. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland in den 75 Jahren ihres Bestehens noch nicht hatten.
Naja, obwohl die AfD an sich ja demokratisch gewählt ist, aber eben viele nicht demokratische Grundsätze vertritt.
Natürlich, eine Partei kann auf demokratischem Weg gewählt werden. Das ist ja der große Vorteil unseres politischen Systems, demokratische Wahlen zu haben. Man kann demokratisch gewählt sein als Partei und illiberale, autoritäre Vorstellungen verfolgen. Genau das tut die AfD in weiten Teilen. Nicht die gesamte AfD, nicht jeder Mandatsträger, aber dann doch eben sehr viele. Man versucht im Grunde nach außen hin den Schein der Bürgerlichkeit aufrechtzuerhalten. Das Wahlprogramm oder das in Anführungszeichen Regierungsprogramm der AfD ist ja jetzt nicht kein extremistisches, aber wie sich Persönlichkeiten der AfD äußern, Führungskräfte, das ist autoritäres Denken, das ist völkisches Denken, nationalistisches Denken und das muss man meines Erachtens nicht nur so benennen, also es genügt jetzt beileibe nicht, wenn man sagt, ja, die AfD ist extremistisch, sondern man muss es begründen und man muss den Leuten, auch wenn das sehr schwierig ist, sehr umständlich ist, vor allem weil einem die Leute eben auch nicht mehr zuhören wollen unbedingt, dass man im Grunde versucht zu erklären, darin, dass das einer freiheitlichen Demokratie schadet, wenn man dieses Freund-Feind-Bild wieder aufbaut, wenn man sagt, wir, die AfD, gegen die angeblichen Kartellparteien, gegen die angeblichen Mainstream-Medien, da werden Feindbilder aufgebaut und das ist in den letzten Jahren einfacher geworden, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie, mit der Verschwörungsglauben einherging, mit der viel Unmut auch durchaus verständlich einherging gegen die eine oder andere staatliche Maßnahme. Und natürlich sind es vor allem die digitalen Netzwerke, die demokratischen, seriösen Parteien, die nicht nur demokratisch gewählt worden sind, sondern tatsächlich auf dem Boden der freiheitlichen Demokratie stehen, die tun sich schwer, einen Teil der Bevölkerung zu erreichen. Die öffentlich-rechtlichen Medien tun sich schwer. Die Presse, die seriöse Presse, erreicht nicht mehr alle Menschen, wie das früher noch der Fall war. Und das ist insofern extrem anspruchsvoll, diejenigen noch zu erreichen mit gemäßigten Botschaften, die sich in Teilbereichen auf irgendwelchen Telegram-Gruppen, bei TikTok oder in sonstigen schwer zugänglichen Bereichen dort informieren oder glauben, sich zu informieren.
Wie kommt es dazu, dass sich Menschen von der Staatsform der Demokratie abwenden? Ist es die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung? Das Gefühl, ach, ich als einzelnes kleines Licht kann doch eh nichts bewirken? Oder auch, ja, sagen wir mal, die Flucht ins Internet, wo ich auf noch mehr vermeintlich Gleichgesinnte treffe, die dann meinen Unmut teilen? Schließlich ist ja die AfD zum Beispiel auf TikTok sehr stark vertreten.
Ja, es kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. Klar, diese Flucht ins Internet, wie Sie es nennen, spielt eine Rolle. Um Gottes Willen, wir können ja nicht von dem Internet sprechen. Das ist nun wirklich ein extremer Pluralismus an Angeboten. Und auch auf TikTok mag es viele kluge Sachen geben. Aber die Krux ist, dass wir meines Erachtens, dass vielen Menschen nicht klar ist, dass über die digitalen Netzwerke im Grunde ja alles hinausgesendet werden kann, dass es keinerlei Einordnung gibt, Einordnung nach Wahrheit, Falschinformation, keine Einordnung nach Relevanz oder Nichtrelevanz. Es findet keine journalistische Arbeit statt. Jetzt weiß ich, dass ein Teil der Menschen glaubt, dass Journalisten nur eigene Propaganda betreiben würden, aber das ist eben falsch. Man kann das tausendmal wiederholen, dadurch wird es nicht richtig. Seriös arbeitende Redaktion und seriös arbeitende Journalisten und die Mehrzahl arbeitet seriös und gewissenhaft, hat vielleicht eine eigene Meinung, unterscheidet vielleicht nicht immer klar genug zwischen Kommentar und Nachricht. Da würde ich mir auch mehr Sauberkeit im Arbeiten erwarten. Aber insgesamt ist es redaktionelles Arbeiten und einordnendes, prüfendes und moderierendes Arbeiten. Und das ist der große Unterschied zu dem, was uns auf den verschiedenen digitalen Kanälen passiert, wo einfach Sachen hinaus posaunt werden können, hinaus gesendet werden können, zum Teil richtig, zum Teil reflektiert, aber eben vieles auch nicht. Die Schwierigkeit ist, man kann jetzt nicht einfach zu den seriösen Medien, zu den seriösen Parteien, die jetzt tatsächlich auf dem Boden der freiheitlichen Demokratie stehen, kann man nicht einfach sagen, jetzt macht's doch genauso wie die AfD. Die Krux an diesen digitalen Netzwerken, an deren Geschäftsmodell ist ja, dass nur das Zugespitzte, das Meinungsstarke, das Polarisierende wirklich bei den Leuten gut ankommt. Gerade öffentlich-rechtliche Medien sollen ja nicht polarisieren, sondern sie sollen integrieren, sie sollen abgewogen informieren, genau. Also aus dem Grund und natürlich auch die seriösen Parteien können nicht ständig irgendeinen Gassenhauer nach außen tragen. Die sollen auch immer wieder die Kirche im Dorf stehen lassen und genau nicht das betreiben, was extremistische oder populistisch argumentierende Personen oder Parteien tun. Also insofern ist diese Botschaft, ja, im Grunde der AfD nachzueifern, ist nicht völlig falsch. Natürlich muss man auch mit seriösen Angeboten in diesen digitalen Netzwerken versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Aber wie gesagt, die Krux ist, dass es eben das Geschäftsmodell der digitalen Netzwerke, dem Geschäftsmodell der Extremisten sich gegenseitig perfekt ergänzen.
Jetzt sehen wir bei einigen Wahlen mittlerweile ein Erstarken der AfD. Ist das ein Vorbote für die Bundestagswahl kommendes Jahr?
Also so pessimistisch wäre ich jetzt nicht. Also wenn wir uns die Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl anschauen und früherer Bundestagswahlen, wenn wir uns die Wahlergebnisse für die Landtage in Deutschland anschauen, für die 16 Landtage, dann stellen wir fest, dass ein weit überwiegender Teil der bundesdeutschen Bevölkerung, vor allem dann eben der bundesdeutschen Wählerinnen und Wähler, sich für seriöse, demokratische, an der freiheitlichen Rechtsordnung interessierte Parteien entscheidet. Also es ist jetzt nicht so, die AfD ist nicht so erfolgreich, wie sie in den digitalen Netzwerken tönt. Und auch sonstige kleine Parteien sind jetzt zumindest bei den relevanten Wahlen, wir nennen es in der Politikwissenschaft, die Wahlen erster Ordnung, Bundestagswahl und Landtagswahlen, da spielen die anderen Parteien nicht zuletzt aufgrund der 5%-Hürde keine dramatisch große Rolle, wobei ich jetzt nicht die Umfrageergebnisse der AfD oder vom Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt ignorieren will. Natürlich, die gibt's, die sind relevant, auch auf Bundes- und Landtagsebene, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz, bei diesen von den Leuten für besonders wichtig erachteten Wahlen haben wir eine weit überwiegende Mehrheit für die seriösen demokratischen Parteien. Und wir sollten uns nicht das Gegenteil einreden lassen. Das ist nämlich das Geschäft der Krisenprofiteure, die uns dann glauben machen wollen, dass wir kurz vor dem Untergang des Abendlandes sind. Aber natürlich haben Sie mit einem Punkt recht. Bei den sogenannten Wahlen zweiter Ordnung, das sind die Wahlen, die im öffentlichen Ansehen für nicht so wichtig geachtet werden, obwohl sie natürlich auch wichtig sind, wo es aber eben nicht um die Bestellung indirekte Legitimation eines Regierungschefs auf Bundes- oder Landesebene geht, sondern in Anführungszeichen nur ums Europaparlament, kommunale Gremien, kommunale Ämter. Und da haben wir tatsächlich diese Neigung der Leute, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, was auch dadurch begünstigt wird, dass es auf diesen politischen Ebenen, auf der Ebene der Kommunen und auf der Ebene der Europäischen Union keine Sperrklausel gibt. Also sprich, in das Europaparlament zieht jede Partei ein, sobald sie ein einziges Mandat hat. Und das führt natürlich zu einer Zersplitterung. Da ist nicht ganz unschuldig dran das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, naja, für die Europawahl braucht man doch keine Prozenthürde, keine Sperrklausel. Da wird ja kein Regierungschef gewählt. Da geht es ja nicht um die Unterstützung der Handlungsfähigkeit einer Regierung. Das finde ich ein bisschen eine Fehleinschätzung. Das soll auch in Zukunft wieder verändert werden, nicht mit einer 5%-Hürde, wahrscheinlich mit einer 3%-Hürde. Aber da beobachten wir tatsächlich eine zunehmende Zersplitterung. Die Leute versuchen immer mal wieder was Neues, irgendwelche Parteien mit ja scheinbar oder tatsächlich attraktiven Programmen. Natürlich, das ist vor allem auch für die Kommunen ein Problem. Da muss sich eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister mit einem Gemeinderat, mit einem Stadtrat auseinandersetzen, mit ganz unterschiedlichen Fraktionen, mit zum Teil ja, obskuren Abkürzungen, die sich kein Mensch merken kann. Und man muss gucken, wie man zu einer Mehrheit kommt. Also in der Politik, in der demokratischen Politik geht es ja darum, nicht nur irgendwas anzukündigen. Man muss Mehrheiten suchen und finden. Und das wird auf der kommunalen Ebene dadurch tatsächlich erschwert. Und ich bin sehr froh, dass wir auf Landes- und Bundesebene eine Sperrhürde haben, die eben verhindert, dass jede kleine Partei in den Landtag und in den Bundestag kommt, wo ja das Regieren ohnehin schon schwierig genug ist, weil wir natürlich auch in der Bundesrepublik wie auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten die Tendenz sehen, dass die Volksparteien schwächer werden und die kleineren Parteien ein bisschen stärker werden. Und da haben Sie völlig recht. Insofern gilt es auch ein bisschen für die Bundesebene. Ich meine, kein Mensch wollte freiwillig eine Dreierkoalition, wie wir sie jetzt auf Bundesebene haben. Das hat sich niemand gewünscht. Diese drei Parteien am allerwenigsten. Wir als Gesamtheit der Wählerinnen und Wähler haben das den Parteien vor die Tür hingelegt und haben gesagt, jetzt macht mal schön. Wir haben so entschieden und ihr sollt jetzt eine regierungsfähige Mehrheit bilden. Und wir beschweren uns jetzt wieder, dass da drei Koalitionspartner zusammengekommen sind, die sich nun wirklich gegenseitig nicht gewünscht haben.
Ja, und viele das Gefühl haben, sie zerfleischen sich eh so sehr, dass sie gar nicht auf einen gemeinsamen Konsens kommen können. Viele sagen ja, Hauptsache die Ampel ist weg, aber trotzdem kommt dann natürlich die Frage auf, was kommt dann und wird es dann wirklich besser? Das ist ja eigentlich auch keine Lösung, oder?
Ja, ich meine, jetzt haben wir die Besonderheit, dass wir eine sogenannte lagerübergreifende Koalition eben haben, dass eben die FDP im Grunde nicht so recht zur SPD und zu den Grünen passt. Aber das kann natürlich, Sie sagen das völlig zu Recht, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das wird auch der Union als Partei drohen in Anführungszeichen, dass man sogenannte bürgerliche Koalitionen, wie wir sie früher hatten, in den alten Zeiten der alten Bundesrepublik, das ist eher unwahrscheinlich, dass das gibt. Zumindest solange die Unionsparteien tatsächlich diese sogenannte Brandmauer gegenüber der AfD tatsächlich ernst nehmen.
Aber Sie sehen jetzt aktuell die Demokratie nicht in Gefahr, oder?
Also ich sehe die bundesdeutsche Demokratie jetzt nicht in einer akuten Gefahr. Aber natürlich sehe ich, dass diese Krisenprofiteure, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, dass die erstens ein leichtes Geschäft haben. Wir haben viele Krisen bekanntlich. Wir haben eine Teuerung. Wir haben diese Angst vor einem Überschwappen des russischen Staatspräsidenten gegen die Ukraine. Wir haben Angst, dass das überschwappt. Wir haben eine extreme Klimakrise, die in Teilen der Welt schon bereits eine Katastrophe ist, die viel Migration zusätzlich auslösen wird, die viele Menschen zusätzlich nach Europa treiben wird, nicht weil die an unserem Wohlstand per se teilnehmen wollen, sondern weil sie überleben wollen und weil diejenigen, die sich's leisten können, zu flüchten, vermutlich kommen werden. Das sind alles ganz massive Krisen, die dann zum Teil ja auch noch durch Russland begünstigt werden. Die Russen versuchen alles, um immer noch mehr Flüchtlingen den Weg nach Europa aufzuzeigen, ihnen den Übergang zu erleichtern, weil sie wissen, dass genau dieses Thema Migration die europäischen Mitgliedstaaten und die Europäische Union als Gesamtheit destabilisieren kann. Also insofern haben wir große Krisen und diese Krisenprofiteure machen im Grunde ihr eigenes Geschäft damit. Sie treiben dieses Krisengerede nochmal an und sie machen den Leuten noch mehr Angst, als die ohnehin schon haben. Und diese Angst ist ja nicht völlig unberechtigt, um Gottes Willen. Also insofern muss ich mir schon Sorgen um unsere Demokratie machen, weil ich diese Mechanismen natürlich erkenne, weil ich sehe, dass diese Krisenprofiteure ein unseriöses Geschäft betreiben. Die haben nämlich kein Interesse daran, Kompromisse zu schließen, dafür zu sorgen, dass diese Krisen weniger werden. Ein Krisenprofiteur, eine Partei wie die AfD in Deutschland, in anderen Mitgliedstaaten gibt es ja ähnliche Konstellationen. Die haben ja kein Interesse dran, die Krisen zu kontrollieren und die Krisen zu lösen, die Probleme, sondern sie wollen, dass die Leute immer noch mehr Angst bekommen. Das kann einem schon Sorgen machen in Zeiten dieser digitalen Kommunikations- und Desinformationsmöglichkeiten umso mehr. Also insofern ja, das macht mir Sorgen. Gleichzeitig weiß ich und sag's nochmal, wir sollten uns nicht einreden lassen, dass die deutsche Gesellschaft gespalten ist in die eine Hälfte pro für irgendetwas und die Hälfte dagegen. Ein weit großer Teil der bundesdeutschen Bevölkerung weiß die Demokratie sehr zu schätzen, und zwar die freiheitliche Demokratie. Nur eine Minderheit hängt extremistischen Parteien an. Aber was mir Sorgen macht, ist tatsächlich, dass da Bewegungen stattfinden können, dass in Zeiten dieser Krise die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die ja zum Teil dann auch nochmal geschürt wird, auch von seriösen Kräften, die Unzufriedenheit mit dem föderalen System, die Unzufriedenheit mit angeblich immer überbordender Bürokratie, zu der wir selbst auch immer wieder maßgeblich beitragen, weil alle immer irgendeine Sonderlösung für sich selbst wollen, die Mitgliedstaaten in der EU immer irgendetwas geregelt haben wollen. All das schafft Bürokratie. Ja, das muss einem schon Sorgen machen.
Und diese Unsicherheit führt, wenn ich sie richtig verstehe, eben zum Hinwenden zu extremeren Parteien.
kann dazu führen, muss nicht. Gewisse Tendenzen sehen wir. Deshalb, natürlich ist eine Hauptaufgabe, wenn wir uns überlegen, was hilft gegen Extremisten und Populisten, in erster Linie hilft auch Ergebnisorientierung der Politik, nicht nur ankündigen, sondern tatsächlich umsetzen. Das Problem ist nur Migration, Klimakrise, Infrastruktur, Krieg Russlands gegen die Ukraine, das sind keine Probleme, die man mal kurz von einem Monat oder von einem Jahr aufs andere abarbeitet. Das ist das Problem. Das kommt mit hinzu. Ich bestreite aber nicht, dass die Bundesregierung tatsächlich das eine oder andere besser machen könnte.
Wie kriegt man denn die Nichtwähler, die sagen, ach, meine Stimme, die bewirkt doch eh nichts, wie kriegt man die in einer jetzt so wichtigen Zeit dazu, ihr Kreuz doch zu setzen und dann eben bei einer Partei, die auch demokratische Grundsätze vertritt. Also wie kriegt man die wieder ins Boot?
Das ist der ganz wichtige Zusatz, den Sie da gemacht haben. Also die Extremisten und Populisten, diejenigen, die es ganz gern besonders einfach hätten, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, die dürfen von mir aus zu Hause bleiben. Da bin ich keine Befürworterin einer hohen Wahlbeteiligung, sondern wir haben ein großes demokratisches Spektrum an politischen Parteien und es ist einfach inhaltlich falsch zu behaupten, dass die Parteien nicht unterscheidbar wären. Das stimmt nicht. Was stimmt ist, dass wir Gott sei Dank die Mehrzahl unserer Parteien sich im moderaten Spektrum bewegen. Was für ein Glücksfall für unsere Demokratie. Das ist eines der wesentlichen Grundlagen dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Erfolgsgeschichte auch ökonomisch geworden ist, dass wir keine Parteien an den extremen Polen haben. Und dass wir das nicht haben, ist eben der Nebeneffekt, dass die Parteien ja unterscheidbar sind. Man muss sich halt ein bisschen auch damit beschäftigen. Und natürlich ist auch Nichtwahl im Grunde eine Form des Mitwählens. Man wählt dann, man lässt zu, dass womöglich Extremisten verstärkt werden. Also wenn wir uns anschauen, bei Wahlen geht es mehr denn je auch um das Thema Mobilisierung. Wenn wir uns anschauen, dass jetzt gerade auch diejenigen für Wahlen mobilisiert werden durch extremistische oder populistische Parteien, die zum Beispiel gegen die Europäische Union sind, die sagen, ach, das ist doch alles so kompliziert und das ist ein bürokratischer Apparat und die kriegen ja alle viel zu viel Geld und Deutschland hat nichts davon, was alles so nicht in der Einfachheit stimmt. Aber das Problem ist, diejenigen, die unzufrieden sind, gehen womöglich eher zur Wahl und diejenigen, die sagen, ach, das passt schon alles, aber richtig begeistert bin ich nicht und die bleiben daheim. Dann haben wir am Schluss das Ergebnis, dass Extremisten stärker gewichtet sind, deren Stimmen, als die Stimmen der gemäßigten Leute. Und das wird niemand wollen. Wir wollen keine Europäische Union, die vom Nationalismus einer französischen Le Pen oder einer deutschen AfD oder sonstiger Extremisten europaweit geführt wird. Oder womöglich, es genügt schon, wenn die eine Sperrminorität haben, wenn die das Verhinderungsrecht haben, dann kommt da ein Unterton hin. Nein, da kommt dann eine ganz starke, diese Extremisten und Populisten, die sich so über die Europäische Union lustig machen, die nutzen sie mit am stärksten aus. Frau Le Pen, französische Rechtsextremistin, die sich jetzt gemäßigt gibt, die hat das Europaparlament jahrelang ausgenutzt zu eigenen Zwecken. Die hat dafür Strafzahlungen hinnehmen müssen. Das ist einfach viel zu wenig bekannt. Also natürlich gibt es Vorbehalte gegenüber der Bürokratie, dem Regelwerk, Regelungswahn der Europäischen Union, dass sich die Kommissionspräsidentin vielleicht manchen zu grün gibt, der da mehr konservatives Handeln von der CDU-Politikerin gewünscht hat. Aber was ist denn die sinnvolle Lösung für transnationale Probleme wie Migration, wie Klimawandel, wie Kriegsbedrohung durch die Russen? Ja, was kann denn da die Antwort sein? Doch sicherlich nicht Nationalismus. Ein früherer französischer Staatspräsident hat in den 1990er Jahren vor dem Europaparlament gesagt, Nationalismus bedeutet Krieg. Das hat Mitterrand gesagt und diese Feststellung ist leider wieder aktuell.
Ja, und es hatte ja auch einen Grund, warum die Europäische Union ins Leben gerufen wurde. Und ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass Entscheidungen, die in der EU getroffen werden, auch sie was angehen. Sie haben es gerade angesprochen, der Klimawandel, der betrifft uns alle. Also ist so vielleicht das Motto, dass man den Wählerinnen und Wählern an die Hand geben sollte, hey, ihr spürt vielleicht nicht gleich morgen eine Veränderung durch die hier beschlossenen Gesetze, aber es geht um eure Zukunft, oder?
Ja, also Sie haben völlig recht, es kommt bei jedem von uns an, nicht nur bei den Landwirten, die übrigens mit am stärksten von uns allen von der Europäischen Union und ihren Agrarsubventionen profitieren. Es kommt tatsächlich bei jeder Altersgruppe an, die Europäische Union und ihre Versuche dann im Grunde ja auch Wettbewerbsbedingungen aneinander anzugleichen. Ich meine, das ist der Grund, warum wir so viele bürokratische Regelungen haben, warum wir so viele Normierungen in der Europäischen Union haben. Deren Grundgedanke ist ja der, dass nicht der eine Staat, die eine Wirtschaft sich auf Kosten des anderen womöglich bereichern kann. Und aus diesem Grund, das ist der Hintergedanke für all diese Angleichungsregelungen. Und im Großen und Ganzen ist es der Bundesrepublik, ist es dem Freistaat Bayern sehr, sehr zum Nutzen gewesen. Wir sehen, wie die britische Wirtschaft seit dem Brexit, seit dem Rausgang der Briten aus der Europäischen Union, die britische Wirtschaft schwächelt seitdem unablässig. Man ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Forschungslandschaft wird ganz stark davon benachteiligt und von der Forschung profitieren um Gottes Willen nicht nur die Universitäten, die Hochschulen, die Akademiker. Von der Forschung profitiert ja letztendlich eine gesamte Region, ein gesamter Kontinent, weil wir nur, wenn wir eine sehr gute Forschung haben, die international konkurrenzfähig ist mit den USA, mit der Volksrepublik China, nur dann können wir im Grunde Produkte erarbeiten, können wir dem Klimawandel begegnen, können wir wettbewerbsfähig auch als Unternehmer sein und können wir auch dafür sorgen, dass auch noch unsere Enkelgeneration in eine hoffentlich friedvolle, einigermaßen friedvollen europäischen Kontinent blicken kann. Also insofern, ja, wenn die Europäische Union nicht geben würde, müsste man sie erfinden. Und hinzu kommt natürlich noch ein ganz deutsches Argument. Ohne diese europäische Gemeinschaft, ohne dieses Zuvertrauen, dass es einen europäischen Zusammenschluss geben würde, wären wir 1949, vor 75 Jahren, nicht wieder so reibungslos in diese internationale Gemeinschaft aufgenommen worden. Das steht in der Präambel, im Vorspruch unseres Grundgesetzes drin, dieser Gedanke, vereint in einem friedlichen Europa wollen wir Deutschen dem Frieden der Welt dienen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1949 spricht der Parlamentarische Rat davon, in einem nach wie vor zerstörten Deutschland, das viele, viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat, spricht man davon, dem Frieden der Welt zu dienen. Und das wäre ohne die Aufnahme Deutschlands, des Weststaats, in diese europäische, spätere europäische Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Und wir sind als Bundesrepublik, wir sind so wirtschaftsstark, wir sind so bevölkerungsstark, wir wären für unsere Nachbarstaaten, wir wären gar nicht erträglich. Wir sind zu mächtig im Grunde, um für die anderen erträglich zu sein. Durch unsere Einbindung aber in die Europäische Union profitieren wir einerseits davon, dass wir weltweit stärker sichtbar werden als Teil der EU. Aber die anderen haben auch Grundlage, uns zu vertrauen. Die hätten sie sonst in der Form damals nicht gehabt. Und 1990 bei der Wiedervereinigung stand die Frage wieder auf dem Tapet. Und auch da hat man im Grunde das Vertrauen nur gehabt, weil man gesagt hat, die Deutschen gehören zu uns. Sie sind Teil dieser europäischen Gemeinschaft.
Aber haben die Wählerinnen und Wähler das vergessen oder haben wir uns einfach dran gewöhnt, eben dazu zu gehören?
Also ganz viele ist es natürlich nicht bewusst und das ist ja auch nicht schlimm. Die Leute müssen ja sich jetzt auch nicht ständig für Politik und auch nicht für ständig für deutsche Zeitgeschichte interessieren. Aber ich finde es wichtig, dass sich die Arbeitgeber dafür interessieren und es wissen. Dass es die Lehrerinnen und Lehrer wissen. Dass es die Menschen in einer Verein eine Position haben wissen, dass es diejenigen, die einen Handwerksbetrieb führen, wissen. Also sprich, dass diejenigen, die Vertrauenspersonen für andere sind, für ihre Mitarbeiter, für ihre Freunde, für die Schülerschaft, für die Auszubildenden, dass die Multiplikatoren sind. Ich erwarte keine rundum politisch gebildete Gesellschaft. Das kann man den Leuten nicht zumuten. Zur Demokratie, zur freiheitlichen Demokratie gehört auch das Recht dazu, sich nicht für Politik zu interessieren. Aber diejenigen in Führungspositionen mit wirtschaftlicher, mit politischer oder sonstiger Verantwortung, Führungsverantwortung, die müssen sich dafür interessieren und die haben eine Vorbildfunktion.
Frau Professor Münch, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch.
Gern geschehen.
Ja, Frau Professor Münch hat es gerade angesprochen, es geht vor allem um Vertrauen und in gewisser Weise um Reflexion. Und all jene, die eben doch etwas für die Demokratie tun möchten, können dies ja auch tun. Wie einfach aktive Partizipation ist, ohne Freizeit opfern zu müssen, hören Sie in der nächsten Folge unseres Europawahl-Specials hier bei Zukunft Made in Bavaria.